Ich muss sagen, ich bin heute Morgen noch ein bisschen, ich will nicht sagen angesäuselt, aber noch in Feierlaune. Wir haben gerade gestern Abend bei uns in der Gemeinde eine Dank- und Lobfeier gehabt, weil wir haben eine ukrainische Frau mit ihren Zwillingen, mit ihren Vierjährigen bei uns im Ort wohnen, mit ihrer Mutter. Und vor 3 Wochen hat es ihr Mann geschafft, nach Deutschland zu kommen. Wir haben dafür gebetet und gehofft, dass Gott was tut, aber es war so schwierig und aussichtslos. Und wir waren einfach, also es kam ganz überraschend und ich war so begeistert und gedacht, wir müssen unseren Gott feiern dafür, dass er das gemacht hat. Und das haben wir gestern Abend getan, miteinander eine Lob- und Dankfeier gehabt. Es war einfach schön, hat gut getan. Und irgendwie dachte ich auch, es passt zu meinem Thema heute Morgen, beständig in der Gemeinschaft. Ja, beständig in der Gemeinschaft. Vor ein paar Wochen kam eine Frau zu uns in den Gottesdienst zum allerersten Mal. Und sie sagte, sie sucht eine Gemeinde, in der man sich nicht nur Sonntag sieht, sondern in der man Leben miteinander teilt, in der man auch unter der Woche gemeinsam was unternimmt, sich austauscht, Kontakt einfach hat. Ich habe mich gefragt, wie leben wir Gemeinschaft? Welchen Stellenwert hat die Gemeinschaft für uns? Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft, so der Predigttext für heute. Damals, sie blieben beständig in der Gemeinschaft, aber wie war das eigentlich damals? Gibt es da einen Unterschied? Hat das für uns heute noch irgendeine Bedeutung? Damals war Gemeinschaft ein ganz ausgeprägtes Merkmal der ersten Christen. Sie trafen sich, um Gott zu feiern. Sie trafen sich zum Essen. Michael hat vorhin auch schon gesagt, Essen ist eine tolle Sache. Sie trafen sich zum Essen, sie trafen sich im Tempel, aber sie trafen sich auch zu Hause. Dabei war die erste Gemeinde oder überhaupt die ersten Gemeinden ja alles andere als eine homogene Truppe. Es war so ein richtig bunt zusammengewürfelter Haufen. Wer kam da alles? Juden, Heiden, Sklaven, freie Herren, Männer, Frauen, Gebildete und Ungebildete. Da trafen Menschen aufeinander, die sich sonst entweder gar nicht oder in einem völlig anderen Kontext gegenüberstanden. Ein Sklave und ein Herr. Was hatten die für eine Beziehung zueinander? Welchen Umgang pflegten die beiden außerhalb der Gemeinde? Juden und Heiden. Ach, Juden wollten mit Heiden überhaupt nichts zu tun haben. Männer und Frauen können wir uns heute nicht mehr ganz so vorstellen, aber im Alltag hatten die Menschen da eine ganz andere Beziehung zueinander. Um damals Gemeinschaft zu leben, musste man sich völlig neu erfinden. Denn die Regeln, die außerhalb der Gemeinde galten, die waren hier plötzlich irrelevant. Hier in der Gemeinde, da waren plötzlich alle gleich. Alle hatten den gleichen Stellenwert. Was für ein Umdenken musste da in den Köpfen stattfinden? Egal wie alt man ist, man musste sich neu erfinden. Aber trotzdem war die Gemeinschaft so wichtig, dass man das in Kauf nahm. Die Gemeinschaft war so attraktiv, dass man sich ständig traf. Und heute? Heute sucht man sich die Gemeinde nach dem eigenen Geschmack, nach den eigenen Vorlieben. Eher traditionell vielleicht oder vielleicht eher charismatisch. Ob lieber vielleicht was Kleines, Familiäres oder so eine große Megachurch. Aber ganz egal, wo man hingeht, ist Gemeinschaft ein ausgeprägtes Merkmal unserer Gemeinde? Wo stehen wir über ein Jahr nach den Corona-Beschränkungen? Durch die Zwangsisolierung sind ja viele Menschen ins Nachdenken gekommen. Was brauche ich? Was vermisse ich? Und was fehlt mir eigentlich gar nicht? Ist Gemeinschaft vielleicht nur noch so ein Selbstzweck? Lebt man sie nur da, wo sie einem passt? Nur da, wo man was davon hat? Ist das Modell der ersten Christen vielleicht längst überholt? Ich habe euch zwei kurze Videos mitgebracht. Es ist intelligenter, in Gruppen unterwegs zu sein. Das vermittelt uns die Werbung. Gemeinsam unterwegs zu sein bedeutet Stärke, Halt, mehr Kompetenzen und höhere Überlebenschancen. Es ist wichtig und gut, miteinander unterwegs zu sein. Das vermittelt uns auch die Bibel. Wir brauchen Gemeinschaft. Gemeinschaft ist nichts anderes als die Suche nach Verbündeten. Und bei uns ist es eben der Glaube an Jesus, der die Verbindung schafft. Der Glaube, der uns eine neue Identität gibt und eine neue Zugehörigkeit. Durch den Glauben an Jesus sind wir plötzlich Familie. Wir gehören zusammen, unabhängig von unserer Staatszugehörigkeit, unabhängig von unserer Bildung, unserem Alter. Als Kinder Gottes sind wir Familie. Und Familie bietet normalerweise Schutz, einen sicheren Ort, wo wir ganz wir selbst sein können. In einer Familie ist einer für den anderen da. Gut, da streitet man sich natürlich auch. Aber man versöhnt sich wieder. In einer Familie, da trägt und erträgt man sich. Und in einer Familie wird man auch herausgefordert. Da wird man hinterfragt, immer wieder und korrigiert. Die Bibel fordert uns dazu auf, uns gegenseitig zu ermahnen, zu ermutigen und zu motivieren. Als Kinder Gottes wollen wir Gott, unsere Nächsten und uns selbst lieben. So wie es in Epheser 4, Vers 15 heißt, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu Jesus hin. In allen Stücken zu Jesus hin wachsen. Wachsen in allen Bereichen, im Glauben, aber auch in unserer Persönlichkeit. Wäre es nicht wunderbar, wenn du immer ganz du selbst sein könntest? Weder dir noch anderen irgendwas vormachen müsstest? Wäre es nicht schön, wenn das, was du glaubst, nicht nur in deinem Kopf, sondern auch in deinem Herzen so richtig tief verwurzelt wäre? Wäre es nicht großartig, wenn wir uns selbst und den anderen immer mit Wertschätzung begegnen könnten? Würdest du dir nicht auch wünschen, dass deine Taten mehr zu deinen Worten passen? Oder an welchem Punkt möchtest du weiterkommen? Vielleicht mehr Vertrauen haben und weniger Angst? Oder brauchst du vielleicht Bereitschaft zum Loslassen oder zum Vergeben? Wachsen, Jesus ähnlicher werden, das ist nicht immer so einfach. Wenn wir ein kleines Kind beobachten, wie es heranwächst, wie es heranreift, dann macht es verschiedene Entwicklungsschritte durch, körperliche wie auch geistige. Und dabei geht es nicht immer nur vorwärts. Manchmal braucht es mehrere Anläufe, bis so eine Weiterentwicklung sich festsetzt. Interessanterweise, finde ich, haben wir als Erwachsene dafür auch immer recht viel Verständnis. Als Kinder Gottes befinden wir uns auch in einem Wachstumsprozess, in dem es auch nicht immer nur vorwärts geht. Da gibt es Rückschläge, da stecken wir manchmal richtig fest. Und manchmal verzweifeln wir auch an uns. Und da haben wir meistens auch nicht so viel Verständnis dafür, weil wir denken, das muss doch jetzt klappen, gleich beim ersten Mal. Aber es gehört dazu, wir lernen nicht von heute auf morgen. Und es braucht uns auch nicht zu entmutigen. Schlimmer ist es, wenn wir uns dem Wachstum ganz verweigern. Vielleicht sogar im Trotzalter stecken bleiben. Oder wenn wir einfach aufgeben, sagen, hat alles sowieso keinen Sinn. Ich komme da nie hin, ich komme da nie weiter. Und deswegen ist es gut, wenn wir nicht allein sind. Klar, natürlich, du kannst dich auch selbst motivieren und vielleicht bist du ja sogar selbst dein größter Kritiker. Aber ein wenig beschränkt bist du schon in deiner Sicht, in deinen Möglichkeiten. Und ja, natürlich ist es auch so, dass Gott uns ermutigt, dass Gott uns den Spiegel vorhält. Aber manchmal wollen wir da gar nicht reinschauen. Oder wir hören gar nicht, was Gott uns sagt. Oder wir wollen es gar nicht hören. In Prediger 4, da heißt es, einer mag überwältigt werden, zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht entzwei. Viele kennen den Text von Hochzeiten, da wird er gern verwendet. Aber ich finde, man kann das auch anders sehen. Einer mag überwältigt werden. Ja, einer allein hat nur begrenzte Kraft, nur begrenzte Kompetenzen, verliert mal eben die Orientierung, wird mutlos und gibt auf. Zwei können widerstehen. Mit Gott gemeinsam, mit Gott an unserer Seite, da sind wir viel besser dran. Gott ist immer da. Er hat alles in seinen Händen und er kann Unmögliches möglich machen. Eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht entzwei. Wenn jetzt noch ein Dritter dazukommt, eine andere Person, dann bin ich richtig gut aufgestellt. Dann kann man sich gegenseitig den Rücken stärken, mit Rat und Tat zur Seite stehen, füreinander beten, sich wieder aufhelfen. Gemeinschaft ist ein Trainingszentrum. Hier trainiert man, um besser zu werden, um weiterzukommen. Und wer hierher kommt, der ist noch lange nicht fertig. Hier geht man individuell auf den Trainingsstand des Einzelnen ein. Und hier feuert man sich gegenseitig an. Das ist ganz wichtig. Wir hatten Anfang November in Rodenbach wieder den internationalen Fackellauf. Und die Route läuft direkt an unserem Gemeindehaus vorbei. Und da haben wir irgendwann gesagt, wir wollen als Gemeinde dastehen und die Leute anfeuern. Wir haben da eine schöne Feuersäule und bringen alle möglichen Instrumente mit und klatschen und rufen und feuern die Leute an. Und wir kriegen hinterher immer ganz viele positive Rückmeldungen. Wie schön das denn wäre, dass wir da stehen und sie anfeuern, weiterzumachen. Anfeuern hilft, weiterzumachen, nicht aufzugeben, wenn es manchmal auch schmerzt und man keine Kondition mehr hat. Gemeinschaft ist Trainingszentrum. Dieses Training geschieht zum Beispiel hier im Gottesdienst. Wenn wir gemeinsam Gott feiern, ihn anbeten, Gottes Wort hören. Und dieses Training ist ein sehr wichtiges Training. Also ihr habt heute Morgen alles richtig gemacht. In einem Brief werden die Hebräer aufgefordert, die Gottesdienste zu besuchen und ihnen nicht fern zu bleiben. Verbunden mit dem Hinweis, dass sie aufeinander Acht haben. Dass sie sich gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anspornen sollen. Gottesdienst als Trainingseinheit. Wir trainieren aber auch, wenn wir uns im kleinen Kreis treffen und miteinander beten. Oder wenn wir uns über die Bibel austauschen, unsere Sorgen und Nöte miteinander teilen. Manchmal kann es aber auch gut sein, in Zweierteams zu trainieren. Es kann hilfreich sein, wenn es da einen anderen Menschen in deinem Leben gibt, der dich intensiver begleitet, der noch näher an dir dran ist, der dich ermutigt, deine vielleicht unberechtigte Selbstkritik ins richtige Licht rückt, der dir Gutes sagt, dich aber auch korrigiert, dir vielleicht auch mal sagt, wie das, was du tust und was du sagst, bei anderen ankommt. Das kann zum Beispiel der Ehepartner sein. Aber auch Ehepaare haben manchmal so einen gemeinsamen blinden Fleck, finde ich. Und da ist es wirklich gut, wenn man noch jemanden außerhalb hat, dem du ganz bewusst erlaubst, dich unter die Lupe zu nehmen, mit dir Schritte zu gehen, der mit dir schaut, wie du dein Potenzial noch besser zur Entfaltung bringen kannst. Jitro war ein solches Gegenüber für Mose. Mose, der Mann, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Der Jitro lässt seinen Schwiegersohn nach Ägypten ziehen. Er wünscht ihm Frieden, obwohl er damit eine Arbeitskraft verliert. Jitro hört Mose zu, als Mose erzählt, wie Gott das Volk aus Ägypten befreit hat und wie schwierig sich die Reise gestaltet hat. Jitro freut sich mit Mose. Jitro beobachtet, wie Mose in Streitigkeiten Recht spricht und sagt Mose ganz offen: Du mutest dir zu viel zu. Er sagt ihm, dass er das nicht allein schaffen kann und dass er dadurch, dass er alles alleine macht, auch das Volk über Gebühr strapaziert. Wachstum, Veränderung wird möglich durch Wertschätzung. Da, wo du angenommen bist, wie du bist, kannst du dich verändern, Grenzen überschreiten, über dich hinauswachsen. Lasst uns nach Verbündeten suchen, die mit uns trainieren, die mit uns üben. Wie kann das aussehen? Wir können zum Beispiel eine Gebetspatenschaft haben. Als Pate habe ich Anteil an dem, was einem anderen gerade auf dem Herzen liegt. Ich kann für ihn beten und mich erkundigen, wie es ihm gerade geht. Umgekehrt, wenn ich es zulasse, dass jemand mein Gebetspate ist, dann weiß ich, dass da jemand mit mir kämpft, hinter mir steht, der Interesse an mir hat und dem ich immer sagen kann, was gerade Sache ist. Ich kann aber auch Teil einer Zweierschaft sein. Hier beruht das Miteinander noch mehr auf Gegenseitigkeit und es geht auch über das Beten hinaus. Einander begleiten, vielleicht für eine bestimmte Wegstrecke. Sich austauschen, zum Beispiel ein Buch miteinander lesen, Alltag teilen, wie man das möchte. Im Mittelpunkt einer Zweierschaft, da steht das persönliche Weiterkommen der zwei Personen, das Wachsen, das Reifen durch Offenheit, Ehrlichkeit und Wertschätzung. Das gegenseitige Fördern und Herausfordern und das gegenseitige Halt geben. Training im Zweierteam kann auch durch Mentoring geschehen. Dabei trifft meist ein eher etwas älterer, erfahrener Mentor auf ein jüngeres Mentee. Wir kennen das aus der Bibel von Paulus, der solch ein Mentor für den jungen Timotheus war. In einer solchen Beziehung kann sich Glaube weiterentwickeln, indem man bewusst von Erfahrungen eines anderen profitiert, indem man gemeinsam reflektiert. Es geht dabei zwar in erster Linie um den Jüngeren, um den jüngeren Mentee, den zu fördern, aber meist profitiert auch der ältere Mentor davon. Wir erleben das gerade im Ehementoring. Wir begleiten ein junges Ehepaar und wir werden dabei selbst beschenkt, weil wir uns als Paar auch wieder hinterfragen lassen müssen, weil wir neu definieren, was uns in unserer Partnerschaft wichtig ist. Wir lernen oft selbst am meisten, wenn wir andere begleiten. Und wir werden auch zum Vorbild, wenn wir uns begleiten lassen. Ich möchte euch dazu wirklich Mut machen. Mut machen, Gemeinschaft zu leben. In irgendeiner Form. Wir brauchen Gemeinschaft. Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig helfen, zu wachsen und zu reifen. Jesus ähnlicher zu werden. Wenn wir das zulassen, wenn jeder sich in diesen Wachstumsprozess begibt, was wird man dann vorfinden in unseren Gemeinden? Menschen, die Lebensfreude und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Menschen, die sich ihrer Identität bewusst sind. Menschen, die zu ihren Fehlern stehen können und zu ihren Grenzen Ja sagen können. Menschen, die sich selbst annehmen, die versöhnt sind mit ihrer Geschichte. Menschen, die gern vergeben, die kritikfähig sind, aufmerksam, hilfsbereit und barmherzig. Was wird man vorfinden in unseren Gemeinden? Das Miteinander wäre geprägt von Wertschätzung, weil jeder die Expertisen des anderen zu schätzen weiß. Wir könnten offen und ehrlich miteinander reden, weil wir wissen, dass Liebe ohne Wahrheit die Gefahr der Gleichgültigkeit birgt. Liebe ohne Wahrheit birgt die Gefahr der Gleichgültigkeit. Und wir würden das Gegenüber fördern. Hollywood-Regisseur Ron Howard sagte mal in einem Interview über seine Arbeit: Ich mag es, für Menschen ein Umfeld zu schaffen, in dem sie ihr Bestes aus sich herausholen. Das ist zwar nicht ganz einfach, weil in einem Team unterschiedliche Charaktere sind, die man zusammenbringen und dabei jeden Einzelnen an entsprechender Stelle herausfordern muss, aber es lohnt sich. Das sollte uns Ansporn sein, das Beste herausholen, den anderen zum Strahlen bringen. Und dann hat das Ganze noch eine Außenwirkung. In der Apostelgeschichte heißt es, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim Volk in hohem Ansehen. Der Umgang miteinander blieb nicht unbemerkt. Das Volk, die Menschen in ihrem Umfeld, die nahmen das wahr. Und so leben sie, was Jesus ihnen als Auftrag gibt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ein wertschätzender Umgang wirkt anziehend. Es kamen täglich neue Menschen dazu. Je ehrlicher unsere Liebe, je ähnlicher wir Jesus sind, umso sichtbarer wird er durch unser Leben. Und das hat Anziehungskraft für andere Menschen. Wie leben wir Gemeinschaft? Welchen Stellenwert hat Gemeinschaft für uns? Die Frau kommt jetzt regelmäßig zu uns in den Gottesdienst. Sie feiert mit uns Gottesdienst. Sie freut sich über den Austausch beim gemeinsamen Nordic Walking, beim gemeinsamen Frühstück und im Gebetskreis. Wir leben Gemeinschaft, weil wir Gemeinschaft brauchen. Gemeinschaft ist lebensverändernd. Für uns und für andere. Und weil es so schön war, zum Abschluss noch ein kurzes Video. Man sieht es hoffentlich, weil es im Dunkeln ist, recht gut. Da kommt nämlich raus, wie wir als Gemeinschaft wirken können, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Sieht's nicht, schade. Ah ja, ist besser.
It's smarter to travel in groups.